Habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gewusst, dass ihr pro Nase auf 32,8 Quadratmetern wohnt? Statistisch jedenfalls. Aber damit seid ihr arm dran. Denn die Bundesbürgerin und der Bundesbürger hausen immerhin auf stolzen 35 Quadratmetern. Diese nützlichen Zahlen beschert uns die letzte Volkszählung. Und auf die wiederum stützt sich die Stadt. Nun ist der neue Wohnungsbaubericht im Gemeinderat. Fast möchte Mensch meinen, die Baubeauftragten der Stadt seien richtig verzweifelt ob der deprimierenden Zahlen, die sich ihnen nun offenbaren. Erhebliche Mietsteigerungen seien zu verzeichnen, die in Freiburg bezüglich des Mietniveaus auf Platz 7 der bundesdeutschen Großstädte katapultiert. Der sogenannte Bericht zum Wohnungsbau und zur Wohnversorgung, datiert auf Mitte Mai diesen Jahres, versucht denn auch, einen Überblick über den Bau- und Wohnmarkt zu geben. Was sich hinter dem Zahlenberg versteckt, ist kaum mehr als mühselig in Amtsdeutsch gequetschte, traurige Realität. Realität ist jedoch die Wohnungsnot. Nun mal, und wie es dazu kommen konnte, dass die solche Ausmaße annimmt, dafür gibt es im Rathaus viele Gründe, die alle nichts mit der Wohnraumpolitik der Stadt zu tun haben. Da wäre zuerst mal Bonn. Klar, denn in der Bundeshauptstadt sitzt ebenso wie in Stuttgart die CDU an der Spitze. Und die macht ja auch alles falsch. Ergo Forderungen an Bund und Land. Und somit ist Freiburg erstmal aus dem Schneider. Zweitens sind die Mieterinnen und Mieter schuld. Gaukelten sie doch vor ein paar Jahren noch arglistig den Statistikern vor, sie würden als wohnraumnachfragende Gruppe immer weniger. Ja, es entstünde bald ein Wohnraumüberhang. Dieser Täuschung kamen bald die Stadtväter und Mütter erst aufgrund der letzten Volkszählungsergebnisse auf die Schliche. Aber da waren, zack, die Notfallkarteien schon überfüllt, die Miete schon in die Höhe geschnellt, kurz, es war schon fast zu spät. 3.400 Haushalte mussten trotz verschärfter Aufnahmekriterien in die sogenannte Notfallkartei aufgenommen werden. 2 bis 4 Jahre ist die Regelwartezeit bei dringenden Fällen. Der Wohnungsmarkt ist als Modell mit Angebot und Nachfrage, also unter sogenannten marktwirtschaftlichen Kriterien, schon lange nicht mehr zu gebrauchen. Doch die Maßnahmen, den Auswüchsen der Wohnraumbesitzer zu begegnen, sind mehr als dürftig. Da gibt es beispielsweise das Zweckentfremdungsverbot. Wohnraum darf offiziell nicht ohne Ersatz vernichtet werden. Doch die Realität sieht anders aus. Umgehungsmöglichkeiten sind da und Ersatzwohnraum in Landwasser für Bürofläche an der Kajo ist schnell beschafft. Beispiel 2. Stehen Wohnungen länger als 3 Jahre leer, muss die Stadt einschreiten, muss beschlagnahmen und darf, allerdings höchstens 6 Monate, zwangsvermietet werden. Nein, nein, Maßnahmen gegen Wohnungsbesitzer bringen nichts. Da setzt die Stadt schon lieber auf Prämien zur Neuvermietung von Zimmern, Umzugsprämien für Leute, die in zu großen Wohnungen hausen, beziehungsweise Fehlbelegungsabgaben für die, die aus Sozialwohnungen nicht raus wollen, obwohl sie zu viel verdienen. Da setzt die Stadt doch lieber auf den Verkauf von größeren Flächen an private Baulöwen und lässt sich mit Belegungsrechten hinhalten. Da finanziert die Stadt doch lieber direkt in die Taschen derer, die es nicht brauchen.
Zieht der Privatfunk in der DDR ein? Gestern wurde der Entwurf des Rundfunküberleitungsgesetzes der Volkskammer der DDR vorgetragen. Dieser Entwurf, von einer Juristin aus der BRD entworfen, sieht auch die Zulassung privater Sender vor. Ab Herbst sollen die Privaten in der DDR senden dürfen und dann ist das Ministerium für Medienpolitik nimmt bereits Anträge für diese privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten entgegen. In diesem Entwurf ist außerdem die Errichtung von Landesrundfunkdirektoraten vorgesehen. Diese sollen dann die Nachfolger des Deutschen Fernsehfunks und des Rundfunks der DDR sein. Die Medienhoheit soll also bei den Ländern liegen und das duale Rundfunkprinzip soll gelten. Das heißt, neben den öffentlich-rechtlichen sollen auch private Anbieter Frequenzen bekommen. Doch geht der Entwurf hinter das bundesdeutsche Recht zurück. Statuten erst kürzlich neu gefasst und die gewählten Betriebs- und Redaktionsräte würden für nichtig erklärt. Auch die Nähe zu den Ländern wurde wohl etwas zu wörtlich genommen. Die Direktoren der Landessender sollen von den Ministerpräsidenten der Länder eingesetzt und abgesetzt werden. In der Aussprache der Volkskammer wurde die Arbeit der DDR-Medien von allen Fraktionen kritisiert. Besonders stieß den Abgeordneten die fehlende Ausgewogenheit und sachliche Berichterstattung auf. Als konsequente Forderung steht die Entlassung aller Führungspositionen im Raum. Die Frage ist nur, ob nach diesem neuen Rundfunküberleitungsgesetz sich die Ausgewogenheit ändern wird. Die Berichterstattung wird sich sicher ändern, aber im Sinne derer, die die politische Macht haben. Bisher hat die PDS noch Einflussmöglichkeiten auf die Medien. Und nun soll nach der Machtübernahme im Regierungsbereich auch die Macht in den Medien von Konservativen und Wirtschaft übernommen werden. Freie Radios ohne Werbung und mit Unabhängigkeit von allen politischen Parteien passen da natürlich nicht hinein und sind deshalb auch nicht geplant. Entwicklung des Arbeitsmarktes in der DDR und der BRD. Im Juni hat sich die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der DDR weiter verschärft. 142.096 Menschen waren im Juni in der DDR ohne Arbeit. Das entspricht 1,6% der arbeitenden Bevölkerung. Seit Mai sind damit 47.289 Menschen mehr arbeitslos, damit stieg die Arbeitslosenquote um 0,5%. Seit Jahresbeginn ist die Zuwachsrate jeden Monat fast um das Doppelte gestiegen. Bei den offenen Stellen läuft die Entwicklung genau umgekehrt. Nur an 4.655 Arbeitssuchende konnte im Juni eine Stelle vermittelt werden. Die Zahl der offenen Stellen ging um ein Viertel zurück und die Vermittlungserfolge werden immer weniger. Inzwischen ist auch der Anteil der Facharbeiterinnen an der Zahl der Arbeitslosen auf fast 58% gestiegen. Daran zeigen sich deutlich die Auswirkungen der Rationalisierung. Ein Fünftel der Arbeitslosen sind inzwischen Jugendliche und fast die Hälfte sind Frauen. Dies alles in einem Monat, in dem die Währungsunion noch nicht verwirklicht war und auch die freie Marktwirtschaft noch nicht vollständig eingeführt war. Aus diesen Zahlen kann man die zukünftige Entwicklung leicht weiter ahnen. Die Arbeitslosigkeit, damit ist konkret die Massenarbeitslosigkeit gemeint, und die sozialen Probleme in der DDR werden mit der Arbeitslosigkeit zunehmen. Ganz anders die Situation in der BRD. Dort ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Juni zu vermelden. Ende Juni waren bei den Arbeitsämtern 1.808.000 Arbeitslose gemeldet. Das sind 107.200 oder 6% weniger als ein Jahr zuvor. Von Mai auf Juni waren dagegen 15.400 Menschen weniger arbeitslos. Im Vergleich zu den vorhergehenden Monaten ist die Arbeitslosigkeit nicht so stark zurückgegangen. Trotz der anhaltend steigenden Konjunkturentwicklung hat trotzdem saisonbereinigt eine Zunahme der Arbeitslosigkeit stattgefunden. Der Versuch, diese Zunahme mit den steigenden Zahlen von DDR-Übersiedlern und Aussiedlern zu erklären, ist nicht möglich, da diese Zahlen sich im Juni deutlich verringert haben. Also auch in der BRD keine Abnahme der Arbeitslosigkeit, sondern trotz Programm der Bundesregierung eine Zunahme.
Gestern war Prozess gegen Alex wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Also Alex, um was ging es bei dem Prozess?
Ja, es ging um eine etwas ältere Angelegenheit, schon um eine Demo im Juli 8 in der Freiburger Innenstadt, die darum ging, die Sharpeville Six, die damals, das waren 6 Schwarze, die damals von der südafrikanischen Rassistenregierung per Todesstrafe ermordet werden sollten, und diese Ermordung mussten dann die Rassisten zweimal aufgrund von internationalem Druck aufschieben und dann lief das letzte Ultimatum ab und da ging es halt nochmal darum, internationalen Druck zu erzeugen, was ja dann schließlich auch gelang. Also die sechs sind ja dann letztendlich nicht hingerichtet worden. Und um diese Demo ging es halt. Auf dieser Demo war ein Transparent, die Mörder sind unter uns, stand da groß drauf, und links waren Kohl und Strauß als Karikaturen dargestellt und darunter war ein schwarzes Dreieck mit einer Schlinge drauf und dann stand dann halt Sharp wie Sticks. Ja, und dieses Transparent wollten damals die Bullen rausziehen aus der Demo, weil ihnen offensichtlich der Inhalt oder die inhaltliche Aussage nicht gefiel.
Ja, was haben die Bullen dann gemacht, wenn es ihnen nicht gefallen hat?
Ja, die haben es halt versucht rauszuziehen mit einem Pulk und auch reingeknüppelt währenddessen und das Ganze dann auch auf Video gefilmt und ja, dann schließlich auch gekriegt, das Transparent.
Und da ging es auch um den Prozess jetzt gestern. Gibt es da noch was zu sagen?
Ja, da ging es halt das zu sagen, also der ist jetzt erstmal vom Ergebnis her, ist der halt jetzt in meinem Fall eingestellt worden, das Verfahren, aufgrund mangelnder Erkenntnisfähigkeit von dem Videomaterial. Und ja, jetzt ist aber dazu, das ist jetzt erstmal nicht der letzte Prozess, da werden jetzt noch drei weitere stattfinden, zwei davon auch wegen Widerstand und einer wegen Beleidigung und die werden halt auch noch weiterhin sein, also das wird noch ein längeres Nachspiel haben, die ganze Demo. Und naja gut, auf den Prozess selber hat jetzt auch dieser Polizeioberkommissar Bock da gemeint, ja gut, das wäre halt ein beleidigender Inhalt gewesen, dieses Transparent, und deswegen hätte er halt das rausziehen müssen. Diese Aussage, das hätte halt Herrn Strauß und Herrn Kohl bös verunglimpft, und dazu möchte ich einfach mal eine Stellungnahme eines Mitarbeiters des Informationszentrums Dritte Welt hier e.V. in Freiburg geben.
Ja, das ist eine Stellungnahme, eine aktuelle Stellungnahme zum Inhalt der damaligen Demonstration.
Tatsächlich besteht für Leute, die in der Südafrika-Arbeit engagiert sind, ein immenser direkter Zusammenhang zwischen den bundesrepublikanischen Kreisen bis hin zu Strauß und Kohl und den Mordtaten, die von den rassistischen Militärs in Südafrika vollbracht werden. Zur Zeit, als Strauß Kohl beeinflusste, dem völkerrechtswidrigen U-Boot-Geschäft mit Südafrika zuzustimmen, gab es schon Berichte über die massenhaften Gräueltaten, die von Südafrika unterstützt an der Bevölkerung von Mosambik vollbracht wurden. Der Bruch des Nkomati-Abkommens war schon offen bekannt. Geheimdienste wussten schon mehr noch, und Ende der 80er Jahre wurden nach Insider-Aussagen logistische und technische Ausrüstung in Millionenhöhe vom Bundesnachrichtendienst Deutschland an die Schlechter von Mosambik, so wird die RENAMO genannt, geliefert. Neben den Flugzeugversorgungslinien setzte Südafrika auch U-Boote ein, um die Terrorbanden von der See her mit leichten Landebooten, Nachschub, Waffen etc. zu liefern. Nicht zuletzt besteht schon seit Anfang der 80er Jahre die Zentrale für die Außenkoordination und Waffenbeschaffung der RENAMO in Heidelberg, mit Wissen und Duldung der bundesdeutschen Geheimdienste. Über 100.000 Opfer mussten seither sterben, hunderttausende Kinder wurden zu Kriegsweisen, das Land, Krankenhäuser, Schulen, Felder, Versorgungseinrichtungen, Verkehrswege wurden größtenteils zerstört. Die BRD-Verantwortlichen wussten dies, aber die Unterstützung für diese Mordgeschäfte ging weiter.
Wir danken dir für das Gespräch und auch dafür, dass du uns die Stellungnahme noch vorgelesen hast.
Internationale Aktionswoche gegen das Todesurteil von Mumia Abu-Jamal.
Nochmal? Internationale Aktionswoche gegen das Todesurteil von Mumia Abu-Jamal.
Vor 8 Jahren wurde der schwarze Journalist und politische Aktivist zum Tode verurteilt. Ende der 60er Jahre war er Mitglied der Black Panther Party. Nach der Zerschlagung der schwarzen Widerstandsbewegung arbeitete er als freier Journalist für schwarze Zeitungen und Radiosender. 1980 wurde er wegen seiner engagierten Berichterstattung zum Präsidenten der Vereinigung Schwarzer Journalisten in Philadelphia gewählt. Doch hatte er sich auch starke Feinde in der Stadtverwaltung und der Polizeiführung Philadelphias gemacht und wurde öffentlich als Staatsfeind gebrandmarkt. 1981 geriet er in eine Auseinandersetzung zwischen weißen Polizisten und Schwarzen, bei der er durch eine Kugel schwer verletzt wurde und ein Polizist getötet wurde. Die Waffe wurde nie gefunden und die Täterbeschreibung passte nicht auf Mumia, aber er wurde als einziger Mordverdächtiger verhaftet. Im folgenden Prozess wurde er von einer geschworenen Jury bestehend aus 11 Weißen und einem Schwarzen zum Tode verurteilt. Der Versuch, die Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln oder das Urteil ganz aufzuheben, ist bisher gescheitert. Es besteht jetzt nur noch die Möglichkeit, den Fall vor das Bundesberufungsgericht zu bringen. Da in diesem Fall eine gerechte Entscheidung nicht mehr zu erwarten ist, kann nur internationaler Druck auf die Verantwortlichen, auf den Gouverneur Casey, der den Hinrichtungsbefehl unterzeichnen muss, eine politische Entscheidung erzwingen. Deshalb wurde in allen Ländern, in denen die Kampagne gegen die Todesstrafe mitgetragen wurde, für die 1. Juliwoche zum Protest aufgerufen. Ich habe jetzt hier am Telefon den Werner aus Berlin von der dortigen Komitee für soziale Verteidigung. Da bist du doch dabei, gell?
Ja, richtig. Ja.
Und ihr habt jetzt mit diese Kampagne getragen, die international in der ganzen Welt stattgefunden hat und auch in der BRD. Kannst du mal erzählen, wie die Aktionsformen aussahen diese Woche in Europa und überhaupt in den Ländern, in denen die Kampagne angefangen hat?
Also wir haben also das eben zum Anlass genommen, dass also jetzt es keine Möglichkeit mehr gibt, also für Mumia Abu Jamal irgendeine Form von rechtlichem Protest gegen sein Todesurteil einzulegen. Also zwischen dem Todesurteil und der Vollstreckung also liegt nur noch die Unterschrift von diesem Gouverneur Casey. Und wir haben eben also gesagt, er ist jetzt 8 Jahre verurteilt, seit 8 Jahren verurteilt, sitzt seit 8 Jahren in der Todeszelle. Und wir haben das zum Anlass genommen, eine internationale Kampagne zu machen. Ich sage mal kurz, wer wir sind. Also wir sind also das Komitee für soziale Verteidigung. Wir sind eine nicht-sektiererische Organisation für rechtliche und soziale Verteidigung, die sich also für alle Fälle und Anliegen einsetzt, die im Interesse der Gesamtheit der Werktätigen sind. Und dieser Zweck entspricht den politischen Ansichten der Spartakist-Arbeiterpartei Deutschland. Und wir haben also eine internationale befreundete Organisation und die haben in verschiedenen Ländern wie Frankreich, England, in den USA, in Japan Kampagnen dieser Art aufgenommen, um Mumia Abu Jamal zu retten. Und was wir gemacht haben, waren also Unterschriften zu sammeln, Petitionen zu sammeln und an den Gouverneur Casey zu schicken, die ihm sagen, also dass dass Mumia Abu Jamal freigelassen werden muss. Und wir haben also versucht, eben andere Organisationen dafür zu bekommen und Unterstützung zu gewinnen für die Freilassung von Mumia Abu Jamal. Und der Höhepunkt dieser Kampagne sind halt Protestkundgebungen oder Protestveranstaltungen in vielen Städten in den USA und in den Ländern, die ich eben genannt habe. Und wir hatten hier eine Protestkundgebung am Dienstag dieser Woche in Hamburg und in Berlin, an der über 100 Leute teilgenommen haben und demonstriert haben. Und gab verschiedene Redner von verschiedenen Organisationen. Und besonders in der Bundesrepublik ist diese Kampagne sehr stark von der Gruppe Agipa Press, also Amerika gegen Informationspresse, aus Bremen unterstützt worden.
Habt ihr jetzt schon Anzeichen dafür, dass diese internationale Aktionswoche auch bei der US-amerikanischen Öffentlichkeit Wellen geschlagen hat und dass sich der politische Druck, den ihr verursachen wollt, schon entstanden ist?
Also wir denken, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Arbeiter also zu mobilisieren, die ja wirklich eine soziale Macht haben, also Einfluss zu nehmen. Und wir denken, dass wir damit also sehr erfolgreich waren, weil wir haben also einzelne Bereiche von Gewerkschaften in New York oder auch an der Westküste gewonnen, wie zum Beispiel die Hafenarbeiter dort. Wir haben beträchtliche gewerkschaftliche Unterstützung von den Beschäftigten im öffentlichen Dienst in der Heimatstadt von Jamal bekommen, in Philadelphia. Und wir haben die internationale gewerkschaftliche Unterstützung, sollte man also auch nicht unterschätzen, wie zum Beispiel die Unterstützung der CGT, also die geschlossen diese Sache unterstützt hat. wie zum Beispiel die Internationale Organisation der Journalisten aus Prag, die uns also hier schreibt, die Internationale Organisation der Journalisten richtet im Namen von 260.000 Journalisten in 120 Ländern den dringenden Appell an sie, ihre Autorität einzusetzen und die Hinrichtung von Mumia Abu Jamal zu verhindern. Und ähnliche Briefe im Auftrag von 180.000 Arbeitern in Kanada, in dem Bereich von Toronto und solche Sachen. Wir denken, dass das also schon ziemlich einen Einfluss darauf haben wird und wir in der Lage sind, also Mumia Abu Jamal frei zu bekommen. Und natürlich ist das eine Woche der Aktion, aber die Aktionen also werden weitergehen danach. Und wir überlegen, was wir tun können und wir wollen natürlich noch mehr Leute in diese Arbeit einbeziehen. Vielleicht kann ich am Ende des Gesprächs noch mal eine Telefonnummer angeben, unter der Leute anrufen können, die also vielleicht noch Petitionen haben möchten.
Wie schätzt du jetzt überhaupt die Bewegung ein für politische Gefangene in den USA? In den USA selbst?
In den USA selbst? Du meinst jetzt so, was es überhaupt dort für andere Bewegungen gibt oder was dort passiert?
Also meinst du, es tut sich da jetzt in letzter Zeit gerade was durch diesen einen Fall? Ist ja eigentlich nur ein Fall von vielen. Es gibt ja noch viel mehr politische Gefangene in den USA. Man spricht nur eigentlich nicht davon und sie haben keine Öffentlichkeit. Richtig. Aber dadurch besteht jetzt die Möglichkeit, überhaupt mal an exemplarisch darauf hinzuweisen, was Menschenrechtsorganisationen auch schon länger tun, dass es eben politische Gefangene, meistens Schwarze, in den USA gibt. Und dass sie zum Teil auch durch Todesurteile bedroht sind, wie jetzt hier. Und meinst du, das wird dieser Bewegung, die da dagegen ankämpft, etwas Auftrieb geben?
Ich denke also, dass es dieser Bewegung Auftrieb geben wird. Ich meine, ich wollte nur, also, das ist eine lange Geschichte zum Beispiel. Das hat also auch fing mit der Black Panther Party an, zu der ja Mumia gehörte, die also wirklich vom Staat sehr, sehr massiv bekämpft worden ist und also fast physisch liquidiert worden ist von denen. Ja. Und man, wenn man jetzt sich anguckt, also dass die Todesstrafe ist wirklich eine Sache, also die einen sehr, sehr rassistischen Charakter hat. Und zum Beispiel 2200 Gefangene sitzen, glaube ich, im Moment in den Todeszellen in den USA. Und davon sind also zwei Drittel ungefähr, sind also Schwarze, die also in den Todeszellen sitzen. Und natürlich also wird die Todesstrafe eben benutzt, also um besonders schwarze Opponenten, also in den USA, zu bekämpfen und sie zu quälen und wie zum Beispiel das Beispiel von Geronimo Pratt, ein anderer Black Panther Leader, der Führer, der also auch im Gefängnis sitzt und ohne irgendwelche Gründe. Und ich denke, dass es also uns natürlich darum geht, mit Mumia ein Beispiel zu zeigen, aber natürlich sind wir dafür, dass all die politischen Gefangenen freigelassen werden, wie wir auch dafür sind, dass also diejenigen, die wie Ingefied und so weiter freigelassen werden, also die nichts gegen die Arbeiterbewegung getan haben und die also auch politische Gefangene sind, ja.
Gut, okay.
Ja,
dann wünsche ich euch weiter viel Glück, dass ihr noch viele Menschen erreicht.
Ja.
Und du wolltest noch kurz eine Telefonnummer durchgeben?
Ja, ihr könntet also jetzt in Berlin an dich anrufen unter der Nummer 030-492-78-66.
Und dort kann man Neues erfahren.
Und dort könnte man Neues erfahren oder auch Petitionen bekommen oder in eine Verteilerliste bekommen, sodass man dann regelmäßig über die weiteren Aktivitäten informiert wird.
Okay, ich danke für das Gespräch.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Letzten Monat stellte Radio Dreieckland die weitere Zahlung der Postgebühren ein. Grund hierfür war die bereits Anfang dieses Jahres angekündigte Übernahme der Postgebühren von privaten Hörfunkveranstalterinnen durch die Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK. Das bedeutet für Radio Dreieckland die Übernahme von ca. 50.000 D-Mark jährlich. Wegen der zögerlichen Vorgehensweise wurde jedoch erst Ende Juni ein Vertrag zwischen der LFK und der Bundespost bezüglich der Übernahme bestimmter Postgebühren für Sender und Tonleitungen geschlossen. Danach werden die ab 1. Juli 90 monatlich anfallenden Gebühren von der Bundespost nicht mehr bei Radio Dreieckland erhoben werden. Die im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 90 entrichteten Postgebühren werden Radio Dreieckland ohne Zinsen zurückerstattet. Mit der Rückerstattung der bisher gezahlten Postgebühren in Höhe von etwa 23.000 D-Mark kann Radio Dreieckland aber erst im November 90 rechnen. Dieser Vertrag ist allerdings nur befristet. Zum einen endet der Vertrag eigentlich am 31.12.1990. Der Vertrag verlängert sich aber um ein Jahr, wenn nicht bis zum 15.11.90 die Kündigung einer Vertragspartei der jeweils anderen Vertragspartei, also LFK oder Bundespost, zugegangen ist. Zum anderen endet die Übernahme der Postgebühren zum 31. Dezember 91. Was ist der Grund hierfür? Hierzu Michel Menzel, Geschäftsführer von Radio Dreieckland.
Daher, weil der Staatsvertrag in Bezug auf die technische Infrastrukturförderung befristet ist auf dieses Datum.
Mhm.
Ja, also die sind im Moment am Neuverhandeln des Rundfunkstaatsvertrages, ja.
Mhm.
Und es kann sein, dass es verlängert wird. Aber es wird wahrscheinlich nur verlängert, um dann in der DDR das flott zu machen, weißt du?
Ja. Befürchtungen, dass Radio Dreieckland aufgrund der Einstellung der Postgebühren seit Juni abgestellt wird, tritt die LFK folgendermaßen entgegen. Im Übrigen hat die zuständige Oberpostdirektion Freiburg nach massiver Intervention durch die LFK zugestanden, dass die Nichtbegleichung der Gebührenschuld für den Monat Juni 1990 durch die Firma Radio Dreieckland Betriebsgesellschaft nicht zu einer Abstellung des Sendebetriebs durch die Deutsche Bundespost führen wird.
Ich denke, es ist das Selbstverständliche, es ist ein Witz, dass Sie gesagt haben, Sie hätten sich für uns verwendet.
Die Übernahme der Postgebühren bedeutet aber nicht, dass die Finanzierung von Radio Dreieckland gesichert ist. Die Finanzlage ist weiterhin prekär.
Jetzt können wir in diesem Jahr und vor allen Dingen im nächsten Jahr, also anfangen, alles, was jetzt, wer jetzt in den Freundeskreis eintritt, das fließt dann unmittelbar in die Programmverbesserung. Also all das, was wir jetzt immer zurückstellen mussten, sei es die Technikverbesserung, sei es die Frage, ob wir irgendwann mal dazu kommen können, auch ein Morgenprogramm machen zu können oder sowas. Also das ist jetzt abhängig also davon, dass die Leute eintreten in den Freundeskreis.
Hm. Ne?
Also alles, was da besser werden soll, also das ist wir, was wir immer zurückgestellt haben, wie zum Beispiel das Morgenradio oder dass wir zum Beispiel Aufnahmen machen, sei es von Musik- oder Kulturveranstaltungen und sowas halt alles, was ja auch wiederum Investitionen und Personal braucht und sowas halt alles. Also all das, wenn die Leute jetzt eintreten, dann kann man ihnen die Garantie dafür geben, dass das jetzt wirklich in die Verbesserung des Gesamtprogramms reinfließen kann und nicht für solche unproduktive Ausgaben wie jeden Monat 5.000 oder knapp 5.000 Mark an die Post weggeht.
In Nicaragua wird seit Dienstag dieser Woche wieder gestreikt. Inzwischen sind mehrere tausend Menschen an diesem Streik beteiligt und ich habe jetzt Dieter vom Zentralamerika-Sekretariat aus Zürich am Apparat, der uns einiges darüber erzählen kann. Ihr seid besser verbunden an die Medien. Wie viele Menschen haben sich denn an den Streiks, die bis zum heutigen Freitag andauern, in Nicaragua beteiligt?
Sie verfügen 85.000. Dabei nicht eingerechnet sind höchstwahrscheinlich sehr viele Campesinos und Campesinas, die ebenfalls im Streik sind, von denen aber es unheimlich schwierig ist, die zu beziffern.
Es gab ja schon mal vor kurzem Streiks in Nicaragua. Jetzt sind die Forderungen für einen Mindestlohn und für eine Umkehrung der Privatisierung. Unterscheidet sich das eigentlich von den damaligen Streikforderungen?
Es unterscheidet sich nicht grundsätzlich. Das Problem ist, das Abkommen da Mitte Mai zwischen Gewerkschaften und Regierung ist am nächsten Tag schon von den Regierenden gebrochen worden. Die Situation, die soziale Situation hat sich mittlerweile nun massiv verschärft. Es ist eine aggressive Umverteilungskampagne von Arm zu Reich im Gang über Abwertung und so weiter. die Massenhaftländereien sind juristisch schon zurückgegeben worden, also staatliche Landwirtschaftsbetriebe, die besetzt sind zurzeit. Die Universität wird in ihrer Autonomie beschnitten, soll privatisiert werden. Diese Streikkampagne jetzt, die hat auch angefangen an der Universität letzte Woche und ist dann übers Wochenende, hat die übergeschwappt auf Betriebe und auf verschiedene Ministerien. Zurzeit handelt es sich praktisch um eine Art Generalstreik. Es sind auch schon Verhandlungen im Gange. Die Regierung selber ist in der Zwickmühle, weil sie einerseits gegen die Lahmlegung durch die Streikbewegung nicht regieren kann, andererseits von den USA massiv unter Druck gesetzt wird, von der AID und so weiter, keine Konzessionen zu machen.
Wie sieht jetzt die Repressionsversuche von der Regierung? Es sind ja auch schon welche passiert, es wurden schon Gewerkschafter verhaftet und festgehalten. Meinst du, sie können dadurch Erfolge erzielen, also die Regierung? Oder meinst du, die Bewegung ist schon so stark, dass das keinen Einfluss mehr drauf haben wird?
Schwierig zu sagen. Bis jetzt hat sich die Polizei ziemlich zurückgehalten. Also bekannt ist diese Verhaftung, es ist auch so, dass mehrmals Polizei aufmarschiert ist in Grenadier-Formation Antimotines. Die Kids von der Uni, die reden auch schon wieder von Guardia, da ist auch zusammen, dass die Polizei ja um ein Drittel aufgestockt werden soll, beraten durch Spanien zum Beispiel, unter Mithilfe von Venezuela und so weiter. Diese Aufstockung würde höchstwahrscheinlich auf eine Kontrapolizei hinauslaufen, also zusätzlich zu dieser Landpolizei, die Contra ja schon zugestanden bekommen hat. Nach Informationen aus Fremdenkreisen sind heute schon teilweise Polizeieinheiten faktisch als Contras bestellt.
Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit der FLSN? Sie unterstützt die Aktion solidarisch, aber eigentlich beteiligt. Also gepusht hat sie diesen Streik ja nicht, es waren eher die Gewerkschaften, oder wie?
Das ist das letzte Mal, dass die sandinistische Basis eigentlich die Avantgarde darstellt. Für den Fremd ist die Situation sehr schwierig. Einerseits sind sie in heftigen internen Diskussionen über die zukünftige Politik. Grundsätzlich geht es um die Frage Konfrontation mit der Regierung oder halt Verteidigung der Klasseninteressen von unten. Andererseits ist es auch so, dass der Frente wenig Interesse daran hat, dass die Regierung jetzt stürzt. Diese Möglichkeit ist real, weil die verschiedenen Szenarien, die sich dadurch eröffnen würden, für den Frente allesamt sehr unappetitlich sind. Eine Möglichkeit wäre, dass die sogenannte ultrarechte Fraktion um den Vizepräsidenten Godoy an Drücker käme, die offen mit der Contra, mit den Somocistas liiert ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Frente zusammen mit der Chamorro-Clique die Regierung faktisch stellen müsste, was sicher nicht in ihrem Interesse ist zurzeit. All das vor dem Hintergrund der permanenten Drohung einer US-Intervention, der Pseudodemobilisierung der Contra, ist also eine sehr komplexe Lage für den FSLN.
Jetzt noch meine letzte Frage. Meinst du, falls da ein Abschluss zustande kommt, also irgendein Kompromiss, dass dieser Schritt, die Privatisierung und die soziale Umschichtung umzukehren, dass das noch möglich ist, oder dass es ähnlich wie beim vorigen Mal zwar einen Abschluss gibt, aber der dann wieder von der Regierung unterlaufen
wird? Ja, die Bestrebungen der Regierung laufen natürlich darauf hinaus, das haben sie jetzt auch schon klar zu erkennen gegeben in ihren Verhandlungszugeständnissen, sind sie gut, Lohnerhöhung, darüber können wir reden. Sie haben auch einzelne Maßnahmen wieder zurückgenommen, sagen aber, über die grundsätzliche Orientierung der Wirtschaftspolitik kann nicht verhandelt werden. Da sind ihnen die Hände effektiv gebunden durch die USA. Und es ist im Moment kaum abzuschätzen, wie sich das entwickeln wird. Sicher ist, dass die ganze Sache sehr brisant ist, dass die Massenbewegung eine unheimliche Erfahrung auch sammelt. Tja, wer weiß, was morgen geschieht.
Gut, vielen Dank. Wir werden auch weiter darüber berichten.
Okay, tschüss.
Tschüss. We'll be right back. So, ich möchte jetzt hier unseren Studiogast begrüßen, den Heinz Wagner, ehemaligen Vorsitzenden des MSB in Freiburg. Und zwar ist aus dem Grund hier, der MSB, der Marxistische Studentinnenbund, hat sich aufgelöst, bundesweit. Und ich möchte jetzt eigentlich mal von ihm wissen, warum hat er sich aufgelöst? Ist es einfach nur jetzt so ein weiterer Niedergang einer DKP-nahen Organisation, jetzt eben auf Studentinnenebene? Oder gibt es da noch andere Gründe für die Auflösung des MSB?
Also unseres Erachtens gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen ist der WADA-Verband völlig überaltert, hat es auch nicht mehr geschafft, junge Studierende anzusprechen, dass die Mitglied geworden sind, und hatte eben auch innerhalb der Studierendenschaft, innerhalb der Asten keine Ausstrahlungskraft mehr und war natürlich nach den Ereignissen in der DDR, nach dem Zerwürfnis auch mit der DKP im letzten Jahr, einfach finanziell am Ende.
Was heißt finanziell am Ende? Der MSB wurde also von der DKP finanziell unterstützt und bezahlt, oder wie hat es funktioniert?
Ja, sicher wurde der, genauso wie andere parteinahe Organisationen, von der DKP finanziell unterstützt. Und nachdem der MSB selber vor anderthalb Jahren bereits eine relativ kritische Position zur Politik der Partei bezogen hat, also ich nenne hier das Sputnik-Verbot in der DDR oder die Vorgänge um die, in Anführungszeichen, Erneuerung der DKP, sind eben diese Zahlungen auch eingestellt worden.
Und wie war die Verknüpfung weiter zwischen DKP und MSB? Waren dann MSB-Mitglieder auch Mitglied in der DKP oder wie?
Also im letzten Jahr hat das stark nachgelassen. Bei dem letzten außerordentlichen Bundeskongress, wo sich der MSB vor zwei Wochen aufgelöst hat, waren, glaube ich, nur noch 3 Menschen da, die Mitglied in der DKP waren. Früher waren mal 60-70% der Mitglieder des MSB auch in der DKP organisiert.
Bedeutet das jetzt auch gerade für dich, wenn sich der MSB jetzt aufgelöst hat und für die Freiburger hier, dass er jetzt sozusagen ohne Organisation dasteht und dass er jetzt keine politische Heimat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mehr habt? Wie sieht dann für dich weiter die politische Arbeit gerade im Studentinnen-, also im universitären Bereich aus?
Also es ist natürlich so, dass wir in Freiburg schon noch miteinander diskutieren, uns auch noch regelmäßig treffen, uns auch noch verstehen und im UASTA oder im ASTA mitarbeiten, aber dass es diesen Organisationszusammenhang MSB einfach nicht mehr gibt. Und wir werden jetzt versuchen, an der Uni Freiburg zusammen mit anderen Linken, mit Grünen, mit, was weiß ich, Fundis oder Ökosozialisten, also so diese Richtung einfach, versuchen zusammenzuarbeiten und da unter Umständen auch neue Zusammenhänge, von denen aber auch noch keiner weiß, wie die aussehen werden, zu schaffen.
Bedeutet es jetzt auch eine Aufgabe für dich oder für euch des alten Marxismus-Leninismus?
Des dogmatischen Marxismus-Leninismus auf jeden Fall. Also von unserem Verständnis her kann man sicher davon ausgehen, dass Marx und auch Lenin mit ihren Aussagen einen wesentlichen Teil zum Erkennen von bestimmten gesellschaftlichen Vorgängen beigetragen haben. Der dogmatische Umgang, wie er in der DKP, im MSB und wohl wahrscheinlich in allen kommunistischen Parteien, die der KPDSU nahe standen, in den letzten 70 Jahren geführt hat oder wie das betrieben wurde, das sollte man allerdings davon Abschied nehmen.
Jetzt ist der MSB war ja die größte Studentinnenorganisation in der Bundesrepublik, aber auch von den anderen ist nicht mehr so arg viel übrig geblieben. Ist die Zeit der Studentenverbände vorbei oder wie sieht es da aus? Was gibt es eigentlich noch an Studentenverbänden?
Also auf der Rechten gibt es natürlich den RCDS immer noch. Er erscheint sich auch wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Dann gibt es die User-Hochschulgruppen als Studentinnenorganisation der SPD. Und dann gibt es eigentlich, ja, es gibt noch den Sozialistischen Hochschulbund als zweiten Studentinnenverband der SPD, auch mit einem marxistischen Ansatz. Und links davon gibt es allerdings mittlerweile nichts mehr. Also es gab mal Zusammenhänge von Basisgruppen oder Unorganisierten, auch bundesweit, die haben sich aber zerschlagen, also das ging auseinander, und mit der Auflösung der MSB ist ein weiterer großer Studentinnenverband eben auch von der Bühne abgetreten. Und wir haben eigentlich schon gedacht, dass, wenn überhaupt ein neuer bundesweiter Zusammenhang entstehen kann, der relativ weit weg von irgendwelchen Parteien angesiedelt werden müsste. Also sicher programmatisch Überschneidungen zu existierenden Parteien aufweist, aber nicht direkt, wie meinetwegen die User-Hochschulgruppe an die SPD angebunden ist, an eine andere Partei angebunden sein kann.
Ist es jetzt in anderen Universitäten ähnlich schon wie in Freiburg, wo ja schon seit Jahren mehr mit Fachschaftlern, basisorientierten Menschen, die nicht so parteipolitisch gebunden sind, zusammenarbeitet? Es scheint ja eher so der Trend zu sein, unabhängig politisch zu arbeiten. Ist das in anderen Unis genauso? Wie siehst du das?
Also es ist sicher ein Trend, der sich zumindest durch die allgemeinen Studentinnenausschüsse oder die Studierendenvertretungen durchzieht, auch durch die Fachschaften. Man kann sagen, dass also sicher eine Mehrheit, eine große Mehrheit der bundesdeutschen Asten mittlerweile von unorganisierten oder nur regional oder in der Stadt existierenden Listen besetzt sind. Dass also bundesweite Verbände da relativ wenig Einflussmöglichkeiten haben.
Was aber eine Vernetzung dann nicht ausschließt zwischen einzelnen Unis und UASTen?
Nein, das sicher nicht. Also da muss man auch drüber nachdenken, wie man das dann macht, also wie man vor Ort entstehende Initiativen unter Umständen sinnvoll vernetzen kann. Also ob man das über einen Dachverband macht oder ob man da irgendwas wie ein Netzwerk macht oder lose projektgebundene Zusammenhänge, das ist alles noch völlig offen. Da denke ich, müssen auch noch mehr Menschen darüber nachdenken und mitdiskutieren.
Gut, vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.
Bitte.
Gib mal wieder weiter an unsere Technik und Regie.
Beitrag zu Albanien, seit Mittwoch geplant und jetzt im Freitagsinfo endlich gesendet. Ein paar aktuelle Anmerkungen im Voraus. Die Zahl der Botschaftsflüchtlinge in Tirana beträgt also etwa 250 mittlerweile, davon in der BRD-Botschaft 91. Und die Europäische Gemeinschaft hat ihren Druck auf Albanien verstärkt, hat direkt vor Gewaltanwendung gewarnt, sowie die Aufnahme Albaniens in den Kreis der KSZE-Staaten ganz klar vom Wohlverhalten der albanischen Regierung abhängig gemacht. Das verdeutlicht diesen westlichen Druck, der immens auf dem Land lastet und der jetzt im Beitrag dann auch erwähnt wird. Mein Gesprächspartner war Hans-Joachim Röhm von der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft, eine Gesellschaft, die von der KPD-ML gegründet wurde. Eine Partei, die von ihrem Kurs her die Politik der albanischen Regierung vertreten hat, als es die Partei noch gab. Die Deutsch-Albanische Freundschaftsgesellschaft, zu deren Arbeit meinte Röhm, sie pflegt Kontakte und den Austausch zwischen den Ländern, vor allem auch vor der Aufnahme der diplomatischen Beziehung 1987 zwischen der BRD und Albanien. Austausch vor allem auf dem Bereich der Kultur, Reisen, nehmen Wissenschaftler- und Künstleraustausch. Und sie versteht sich, wie auch immer das gemeint sein soll, deutlich als nicht politische Organisation. Das finde ich immer schwierig. Außerdem gehört zu ihrer Aufgabe, verschiedene Ausstellungen schon organisiert zu haben hier in der BRD von albanischen Künstlern. Unter anderem auch so eine Karikaturenausstellung. Wir spielen nicht das Telefoninterview direkt, weil das technisch zu schlecht war, sondern haben den Text vom Interview nachgesprochen.
In Albanien haben sich über 200 Leute in Botschaften geflüchtet. Was sind das für Leute? Welches Interesse haben sie? Und aus welcher Situation heraus sind sie in die Botschaften geflüchtet? In einer Zeitung haben wir gelesen, dass es wohl davor eine Demonstration gegeben hat und die Leute dann flüchten mussten.
Nach dem, was ich aus Tirana weiß, jetzt von Freunden in Tirana, die dort eher der Opposition angehören, hat es vorher keine Demonstration gegeben und ist auch die Lage in Tirana relativ ruhig. Bei den Leuten, die in die Botschaften gegangen sind, handelt es sich wohl um Menschen, die sich irgendwann einmal in den Maschen des Gesetzes gefangen haben und auf diese Weise ins gesellschaftliche Abseits geraten sind. Also Kriminelle kann man sie sicher nicht nennen, aber wegen allen möglichen Sachen, Schwarzhandel oder auch Religion, vielleicht mal Agitation und Propaganda, wie der Paragraph heißt. Leute auf jeden Fall, die auf diese Weise, weil sie im gesellschaftlichen Abseits standen, nicht in den Genuss der Passgesetze der Neuen gekommen sind und die auf diese Weise versucht haben, sich die Ausreise zu erzwingen. Das ist wohl ziemlich eindeutig so. Es sind also keine vorwiegend politischen Aktionen gewesen.
Ausreisebedingungen für Albaner und Albanerinnen sollen sich ändern. Es gibt neue Passgesetze, die kurz vor der Verabschiedung stehen in der Volksversammlung. Sie wurden allerdings schon praktiziert. Das heißt, die Reisebedingungen sind schon verbessert. Nach Auskunft von Hans-Jörg Röhm haben allerdings einige Menschen, und darunter auch die Botschaftsflüchtlinge, nicht die Möglichkeit, an einen Pass ranzukommen, da ihnen die sogenannten bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt worden sind. Das heißt, für sie ist ein Ausreisen nicht möglich. Daneben gibt es Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ihr gesellschaftliches Ansehen ist relativ gering in Albanien. Die Opposition hat sich bisher in der Bewertung der Ereignisse anscheinend zurückgehalten. Was ist denn das für eine Oppositionsbewegung in Albanien? Was sind denn das für Ziele oder gibt es überhaupt eine organisierte Opposition, von der man sprechen kann?
Ich würde sagen, diese Opposition bildet sich gerade erst heraus. Es gibt halt die zwei Faktoren, die darauf eingewirkt haben. Das ist, dass die wirtschaftliche Situation in Albanien in den letzten Jahren deutlich schlechter geworden ist. Zum Zweiten haben natürlich die Eindrücke, das heißt die Ereignisse in Osteuropa und in anderen Ländern in Albanien schon auch ihre Spuren hinterlassen. Im Bewusstsein vor allen Dingen der Intelligenz und der Jugend in den Städten und in der Hauptstadt. Und auf diese Weise ist die Regierung schon unter Druck geraten. Und so gesehen sind die Maßnahmen, die in den letzten 2 bis 3 Monaten getroffen worden sind, diese Reformmaßnahmen im Bereich der Wirtschaft, wo die Planwirtschaft zurückgenommen worden ist, oder auch diese Reisepassgesetze, also persönlich größere persönliche Freiheiten, das sind Zugeständnisse, die ja einer stärkeren Bewegung in der Bevölkerung zuzuschreiben sind.
Die nächste Frage betraf die Machtverhältnisse in der Regierung und der Einheitspartei. Sind da Fraktionierungen erkennbar? In der bürgerlichen Presse war zu lesen, dass es Kreise um die Witwe Enver Hoxhas gibt, die eine konservative Ausrichtung haben, und auf der anderen Seite den Parteichef Alia, der zur reformbereiten Seite in der Partei gehört.
Ich würde das mal so sagen. In Albanien hat sich vor allem im letzten Jahr ein deutlicher Stimmungswechsel vollzogen. Ich denke, wenn man vor einem Jahr gesagt hat, dass die Partei ein relativ hohes Ansehen in der Bevölkerung hat, dann hat das auch noch gestimmt. Da hat sich ein Stimmungswechsel vollzogen. Und soweit man da jetzt die Führung mit einbezieht, kann man sagen, dass insgesamt die Führung, das ist ja im Wesentlichen das Politbüro, schwer an Kredit verloren hat in der Bevölkerung. In der Bevölkerung ist Alia der Einzige, der heute noch größeren Kredit hat, größeres Ansehen genießt, weil er als liberal, tolerant und intelligent gilt. Alia, das ist der Parteivorsitzende und Staatspräsident. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass er sich im Widerspruch befindet zur Witwe Enver Hoxhas. Und es muss auch Fraktionierungen geben innerhalb der obersten Führung in Albanien. Die Linien dieser Fraktionierungen sind nur unheimlich schwer auszumachen, im Moment von außen, weil bei allen bisherigen Beschlüssen und Maßnahmen die politische Führung nach außen noch geschlossen aufgetreten ist.
Kann man ein bisschen deutlicher festmachen, was für ein Interesse des Westens da ist, ein Interesse des westlichen Kapitals? Weil ich unterstelle mal, dass es das grundsätzlich an jedem Land gibt. Ist das für Albanien festzumachen an bestimmten Projekten oder bestimmten Zielen?
Gut, Albanien hat relativ viele Bodenschätze, ist weltweit größter Chromexporteur und ein potenzielles Tourismusland. Ich denke schon, dass man die jetzigen Ereignisse, das ist jetzt meine persönliche Meinung, unter außenpolitischen Aspekten sehen muss. Ich denke, vorsichtig ausgedrückt, ich kann mich da nicht festlegen, dass die Ereignisse weniger dramatisch waren, als das im Ausland gesehen wird, beziehungsweise, dass das im Inland, also in Albanien selber, weniger dramatisch gesehen wird, als hier etwa bei uns. Und ich denke schon, dass zum Beispiel gerade die BRD und die Bundesregierung hier diese Möglichkeit nutzt, um Albanien unter Druck zu setzen und ihre Pression auf die albanische Regierung auszuüben.
Interesse auch ganz klar von Seiten der EG. Albanien signalisierte auch die Bereitschaft an einer Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft. Dann müsste aus der Erfahrung der letzten 12 Monate die Situation allerdings durchaus als dramatisch eingeschätzt werden. Wir können uns ja erinnern an letzten Sommer. Da gab es auch Entwicklungen in Ländern, wo Menschen in Botschaften geflüchtet sind. Und mittlerweile hat das westliche Kapital die ganzen Länder besetzt, quasi zurückerobert, auch für den Kapitalismus. Deswegen stimmt mich das erst einmal auch bedenklich, was da in Albanien passiert. Die Frage ist für mich noch offen, welche Entwicklung nimmt das Land? Hat es auch eine sozialistische Perspektive, eine Chance, quasi eine linke Opposition gegenüber dem bürokratischen Partei- und Machtapparat? Oder sind die Chancen für das westliche Kapital eh stärker einzuschätzen? Und müssen wir da wieder genauso zugucken, wie wir zugucken mussten bei der GSSR und der DDR und den anderen osteuropäischen Ländern, wie der Sozialismus von der Bildfläche verschwindet?
Persönlich, subjektiv betrachtet, jetzt von mir, ich denke, die Gefahr ist sehr groß, dass es sich in Albanien sehr ähnlich entwickelt, weil Albanien einfach in den letzten 10 Jahren dieser Politik, sich auf die eigenen Kräfte zu stützen, also ganz unabhängig von der Frage, wie man das politisch bewertet, keinen Erfolg hatte, wirtschaftlich gesehen, und im Moment in einer ziemlich tiefen wirtschaftlichen Krise ist und gar nicht herauskommen kann, als so ein kleines Land ohne eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland. Und das gibt es halt nur noch mit dem Westen.
Kambodscha war ja lange Zeit ein Reisexportland, ist das nicht zurzeit. Und es ist aber nahe dran, die Produktion, die für den eigenen Bedarf notwendig ist, zu erreichen. Aber es fehlt noch. Die medizinischen Bedingungen sind auch sehr, sehr prekär. Es sind noch ziemlich große Spuren der Unterernährung zu sehen. Und die Ernährungsweise, das heißt Proteine und Vitamine, sind nicht in der richtigen Dosierung der Nahrung. Aber zu den Kriegseinflüssen noch auf das Land, die sind sehr erheblich. Nicht etwa, weil die Roten Khmer oder die anderen Widerstandsgruppen größeren militärischen Einfluss haben, sondern unsicher ist einfach, wie die Lösung sein wird, wie die Friedenslösung sein wird. Und wird dann die Lokalverwaltung noch bleiben, wird das Landwirtschaftsministerium so bleiben und die landwirtschaftlichen Versuchsstationen, werden die verschiedenen Verwaltungszweige bleiben oder wird das ganz neu organisiert? Das ist eigentlich mehr die Unsicherheit, die im Lande herrscht, nicht so sehr die militärische Bedrohung.
Ja, das ist ein Auszug aus einem Telefongespräch gewesen, was ich heute Nachmittag geführt habe mit jemandem von Terizom. Soll zugleich ein Hinweis sein auf die Sendung von Radio International Sonntag 18 Uhr, also diesen kommenden Sonntag 18 Uhr. Dort wird der erste Teil zu diesem Land in Südostasien gesendet werden, der zweite Teil am Samstag, den 21. Juli, dann um 17 Uhr. Thema also Kambodscha. Und damit sind wir bei den Veranstaltungshinweisen.
Am 7. und 8. Juli, also kommendes Wochenende, findet im AJZ Waldkirch ein Radio Dreieckland-Seminar statt. Daran beteiligt sind die Macherinnen und Macher der drei Regionalredaktionen von RDL, also Waldkirch, Emmending und Mülheim. Unter anderem gibt es den Videofilm zum Radio, Diskussionen und Sendungsinhalte und so weiter. Alle Menschen, die sich daran beteiligen wollen, sind herzlich eingeladen. Also am Samstag ab 16 Uhr im AJZ Waldkirch.
Und eine Veranstaltung morgen um 9 Uhr führt die ÖTV-Kreisverwaltung eine Aktion durch, und zwar wehren sich die Schreibkräfte an der Uniklinik und an der Uni. Und da geht es um die Entwicklung und Situation im Schreibdienst und Sekretariat. Und sie wollen da darüber berichten, über die gestiegene Arbeitsbelastung und die tariflichen Eingruppierungen. Also morgen früh um 9 Uhr, und zwar muss ich jetzt noch den Ort sagen, auf dem Kartoffelmarkt.
Ja, ein Frauen- und Lesbenfest in der KFH findet statt, das ist in der Karlstraße, mit Film, Musik und Infos zum internationalen Frauen- und Lesbencamp in Holland. Das Camp ist vom 3. bis 12.8. findet das statt.
Und es ist eine Demo geplant für den Hungerstreik zur Unterstützung der Forderung der Wiederzusammenlegung der hungerstreikenden politischen Gefangenen in Spanien. Und diese Demo war vor 12.07. geplant, aber bisher hat die Mobilisierung noch nicht so richtig gezogen. Und deshalb findet heute Abend um 20 Uhr im Infoladen Subito in der Klarastraße 73 ein Plenum statt, um nochmal darauf einzugehen und nochmal die Demo vorzubereiten.
Das Büro für außergewöhnliche Maßnahmen Waldkirch lädt alle Bürgerinnen und Bürger, das sind Verkäuferinnen, Journalistinnen, Händlerinnen und so weiter, ein zum Schaufenster Deutschland am Samstagmorgen, den 7. Juli 1990. Es handelt sich um eine Veranstaltung zum Thema Werbung für das unsichtbare Produkt.
Und nun nochmal eine Veranstaltung von Samstag. Um 16 Uhr findet im Bereich Rennerstraße im Stühlinger das Stadtteilfest Stühlinger statt. Da gibt es Spiel, Spaß, Kaffeekuchen, Musik, Gespräche und Informationen gegen die Wohnungsnot, gegen Vermieterwillkür und gegen die Stadtteilzerstörung durch Luxussanierung und auch gegen die Ausländerfeindlichkeit. Und dazu werden also verschiedene Informationsangebote da sein und es werden Unterschriftenlisten ausgelegt. Und es wäre gut, wenn alle Leute aus dem Stühlinger da und auch von anderswoher da hinkämen und für einen rebellischen Stühlinger mitfeiern würden.
Ja, schön. Hoffentlich findet das, wie gesagt, statt. Was nicht stattfindet, ist ein Open-Air-Konzept im Rahmen der Aktion Musik für den Regenwald in der Region Titisee. Das fällt, wie gesagt, aus. Das Ganze sollte morgen Abend sein. Es herrschen aber im Moment winterliche Temperaturen im Hochschwarzwald und der Bassist ist außerdem krank.
Ich muss noch mal kurz sagen, das Stadtteilfest im Stühlinger ist morgen um 16 Uhr im Bereich Rennerstraße. Und noch ein letzter Veranstaltungshinweis. Auch am Samstag von 14 bis 17 Uhr findet im Haus der Jugend ein Kindernachmittag statt unter dem Motto Kinderrechte, deine Rechte, zu dem alle ganz herzlich eingeladen sind. Und da gibt es auch verschiedene Programmpunkte, Spiele, Malaktionen, Luftballonwettbewerb, Bücherstand, es gibt auch was zu trinken und ein Flohmarkt. Und es wird auch informiert über die Kinderrechte und sind alle eingeladen, Kinder oder Erwachsene oder alle. Und verantwortlich dafür ist Amnesty International, die Arbeitsstelle Friedenserziehung und viele, viele andere Gruppen. Morgen am Samstag im Haus der Jugend in der Ullandstraße 2 ein Kindernachmittag zu den Kinderrechten. Morgen Samstag 14 bis 17 Uhr.
Die Verantwortlichkeit für diese Sendung heute Abend hatten der Christoph, der Thomas und die Rita. Eine Stunde brutto waren wir jetzt auf Sendung. Das waren sie wieder, die
Nachrichten von Radio Dreieckland.